8 Wochen ist es nun her. Wenn wir heute durch die alten, lieben Straßen und Gassen unserer Heimat gehen, dann dünkt es uns manchmal, als lägen diese Tage auf Kreta Jahre zurück. Treffen wir aber zufällig einen, der mit dabei war, so stehen nach 2 Worten die Erlebnisse dieser Zeit so greifbar vor uns, als wäre der Kampf um die Insel eben erst beendet worden. Dann treten die Gedanken an die strategische und politische Bedeutung dieses Einsatzes gänzlich in den Hintergrund. Selbst der großartige Sieg der Luftwaffe über See- und Landstreitkräfte verliert dann in unserer Vorstellungswelt an Raum. Es bleibt das Erlebnis Kreta, wie es jeder in seinen 1000 Einzelerlebnissen und jeder anders gelebt hat. Nur mit der Erinnerung rundet sich das Bild ein wenig und lässt Zusammenhänge erkennen, die für uns damals nicht deutlich waren. Ich erlebte das auch wieder am 17. vor 2 Tagen, als ich das große Glück hatte, an der Fahrt der tapfersten dieser tapferen Kreta-Kämpfer zum Führer als Berichter teilnehmen zu dürfen. Im Gespräch und im Beisammensein mit diesen heldenhaften Offizieren lebte die Erinnerung wieder auf und so manches halb vergessene Bild wird wieder frisch. Ich möchte heute keinen Überblick geben über die Kämpfe auf Kreta. Das ist oft schon geschehen und wird noch oft geschildert werden. Aber ich möchte einzelne kleine Bildchen herausgreifen, die oft mehr als hochtönende Worte den Kampf und die ganze Atmosphäre der ersten Tage auf Kreta veranschaulichen können. Auf einer Straße im Tal bei Maleme, 3 oder 4 Stunden nach dem Absprung. Links von uns nach Norden, dem Meer zu, heftiger Kampf. Rechts, wo die Straße weiter ins Innere der Insel führt, völlige Ungewissheit. Das Tal vor uns, nur durch einen Olivenhain getrennt, ist durchsetzt mit feindlichen Scharf- und Baumschützen. Da kommt von rechts vorn ein Gefreiter an und erzählt, es liege da ein schwer verwundeter Kamerad. Er selber wolle eine Trage holen gehen, ob wir den Verwundeten nicht einstweilen an die Straße bringen wollten. Natürlich wollten wir. Ich frage, wer mitgehen will. Es meldet sich ein Sanitätsgefreiter. Wir pirschen uns also durch den Olivenhain vor, immer von Baum zu Baum, immer mit scharfem Ausguck nach vorn. Da steht ein Esel im Weg, der wird mitgenommen. Vielleicht können wir ihn gebrauchen. Am Rande des Haines geht es dann rechts ab. So müssen wir den Verwundeten finden. Da schießt es auch schon. Die Burschen sind aber nicht zu entdecken. In der unregelmäßigen Bewachsung des Tales haben sie sich aufs Beste getarnt. Wir springen weiter, immer von Baum zu Baum. Und bei jedem Sprung knallt es von vorn. Dann kommt ein kleiner Bruchsteinwall in den Weg. Wir müssen hier den Esel zurücklassen. Ich lasse ihn anbinden. Nun müssen wir über den Wall. Vorsichtig! Ich springe, renne zum nächsten Baum und knie sofort dahinter, bereit zum nächsten Satz. Dann springt er seine Selbstgefreite. Doch auf halbem Weg geht er in die Knie, sackt zusammen. Mich hat's erwischt, ruft er mir zu. Bauchschuss. Ich will ihm noch sagen, er soll sich flach machen. Da sehe ich in seiner Springeruniform ein kleines Loch an der Schulter, das eben noch nicht da war. Im selben Augenblick gibt es auch ein ebensolches Loch an der anderen Schulter. Der Sanitäter ist tot. Da fluchte Schweinerei. Woher schießen die Burschen? Ich knie noch immer hinter meinem Baum, versuche etwas zu sehen. Nur ein friedliches Tal ist da. Kein Anzeichen, dass irgendwo jemand sein könnte. Aber etwa 100 Meter vor mir ist dichtes Schilf. Da muss der Kerl drin sitzen. Ich suche etwas Verdächtiges, auf das ich zielen könnte. Nichts. Ich hebe mich langsam aus meiner Deckung, um besser sehen zu können. Bii, bii, singt es an meinen Ohren vorbei. Da bin ich auch schon wieder hinter dem Baum. Jetzt packt mich die Wut. Ich schieße blindlings ein paar Mal in das Schilf. Da hört das Feuer auf. Dann suche ich wieder. Und wieder knallt es. Nichts zu machen. Da liege ich also hinter meinem Baum, vor mir 100 Meter freies Gelände. Auf den anderen Seiten nur dürftiger Schutz. Und immer wieder knallt es, wenn ich mich bewege. Schließlich hilft nur noch ein Sprung in den Olivenhain zurück, 5 Meter zum Steinwall und dann drüber. Der im Schilf schießt wie wild. Aber er hat mich nicht gekriegt. Den verwundeten Kameraden können wir erst am Abend in der Dämmerung bergen. Die Baum- und Scharfschützen in dem Tal haben uns an dem Tag noch viel zu schaffen gemacht. Am anderen Tage bin ich wieder mit an der Spitze. In ständigem Kampf können wir vorgehen. Wir kommen jetzt durch die Stellungen, die Engländer inne hatten, und wir staunen. Beste und bestgetarnte Feldbefestigungen an unwegsamen Steilhängen und Felsgraden sind hier ausgebaut. Wie ein Soldat eine solche Stellung überhaupt räumen kann, ist uns schleierhaft. Dabei waren die Engländer zahlenmäßig und waffenmäßig uns auf alle Fälle weit überlegen. Wir kriegen ordentlich Respekt vor uns selber. Es geht doch nichts über den deutschen Soldaten. Alle solchen kleinen Bilder fallen mir wieder klar und deutlich ein, als ich mit den Ritterkreuzträgern von Kreta zusammen die Fahrt zum Führer antreten darf. Diese Bilder mögen den Schauplatz erhellen, auf dem diese Tapfersten ihre Heldentaten vollbracht haben. Sie können hier nicht alle aufgeführt und nacherzählt werden. Mögen Sie sie, meine lieben Hörer, in den Zeitungen oder in Büchern, die darüber geschrieben werden, nachlesen. Nur einige wenige, die mir gegenwärtig sind, mögen wahllos herausgegriffen Beispiele sein für den Heldenmut und die Tapferkeit dieser Offiziere und ihrer Männer, die den Sieg auf Kreta mit dem Einsatz ihres Lebens erkämpft haben.